Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ganz liebe Grüße von Heiko Kaufmann, ja, der normalerweise an meiner Stelle da wäre. Er hat ja viele Jahre, denke ich auch, vor unserer offiziellen institutionellen Kooperation mit Colloquium und den Buchveröffentlichungen, den beiden, aber mit euch kooperiert. Und er geht, glaube ich, in die Frühphase der Kooperation zurück, wo er im Jahr 1986 ein Buch Kein Asyl bei den Deutschen veröffentlicht hat als Herausgeber. Ja. Damals war Jürgen Link drin.
Genau.
Und zum Killwort Asylant. Und ich war kürzlich bei, ich bin jetzt kein Namen des Kreisverbandes, aber irgendwo auf dem Land beim Grünen Kreisverband, irgendwo in Nordbayern. Und die haben erstmal seit Jahren über Flüchtlinge geredet, weil jetzt wieder sozusagen eine neue Konjunktur entstanden ist, mit dem Zugang von Roma-Flüchtlingen aus Mazedonien, aus Serbien, zum Teil Kosovo, zum Teil Bosnien-Herzegowina. Und deshalb sind die Asylzahlen hochgegangen und wir hatten ja schon Anklänge einer Asyldebatte, die wir ja jahrelang nicht hatten. Aber man hat gemerkt, dass sozusagen das neue politische Personal immer noch den Rückgriff eigentlich auf alte Formulierungen hat, wo man praktisch eure alten Texte wieder veröffentlichen könnte. Und nochmal zur Erinnerung, Asylant, das ist ein Killwort und das ist in dem Kontext benutzt worden. Selbst bei positiven Berichterstattungen, kürzlich war ein sehr guter Bericht eigentlich über Wolgast, wo es um Rassismus ging, eine Stadt, die praktisch Asylsuchende schützt gegen die NPD-Mobilisierung. Aber im Teaser hat halt das ZDF halt trotzdem die Asylanten wieder hervorgenommen, wo ich denke, es ist nicht mal ein böser Wille, sondern es ist einfach mittlerweile die Unkenntnis, ne, woher der Begriff stammt. Also von daher könnte man doch einige Texte einfach nochmal neu auflegen, ne, den Rundschau-Dokumentationsteil von dir oder andere, ist egal. Und so ähnlich war das auch bei den Grünen da, wo ich war, die haben sich ernsthaft bemüht, über Asyl zu reden und wie geht man damit um. Und das, man hat auch gemerkt, es gibt ein bisschen so eine Angst, man möchte Humanität, aber wenn man zu stark für Asylsuchende in der Öffentlichkeit oder im Kreistag operiert, dann könnte es Probleme geben. Also, wo man so einen Eindruck hat, sie sind gerade auf dem Weg zur absoluten Mehrheit in Bayern. Aber trotzdem war das hier sehr liebreizend, so die Darstellung, die haben Unterkünfte besucht, das erste Mal wahrscheinlich, jetzt, man sieht wieder Flüchtlinge, reale Menschen, es gab ja kaum Bilder mehr, die Bilder der letzten Jahre waren ja eigentlich Bilder von toten Flüchtlingen im Mittelmeer oder von Gefängnissen in Griechenland oder Schiffskatastrophen, wenn man über Asyl geredet hat, aber jetzt gibt es wieder Bilder, es gibt wieder Unterkünfte, noch keine Massenunterkünfte. Und da war es genauso, dass hat eine Frau referiert und die hat gesagt, wie es in Heidenbrücken, so heißt es, ein Dorf, wie die Asylanten da untergebracht sind. Und dann ist ein Teil, die hat es auch sehr nett gemeint und hat das sehr liebreizend über die Situation geschildert oder auch die Probleme. Und dann ist ein Teil der Leute, die sagt, ne, das kannst du nicht sagen. Das ist doch ein Killwort, Asylant, Querulant, blablabla. Und er hatte quasi sozusagen, er hat jetzt nicht gesagt, wie dies schon so und so publiziert hat, aber im Prinzip war er irgendwo aus der alten Schule, er hat zumindest diesen Diskurs noch mitgekriegt, hat er dann auch dargelegt und dann hat die Frau einen anderen Begriff gesucht und gefunden, Schutzsuchende, Flüchtlinge und so weiter. Das heißt, ich selbst in meiner Zeit, ich bin jetzt sozusagen, ich bin seit 20 Jahren bei Pro Asyl, und kam, da sind wir praktisch, wenn wir bei euch mitpublizieren dürfen und von euch inspiriert werden, wenn wir an einem Kolloquium teilnehmen oder auch in der Diskussion sind, sind wir immer in dem Bereich des sozusagen des institutionellen Rassismus verortet. Oder ich, so, ne? Also die Ausschluss, ob jetzt im Inland, Asylbewerberleistungsgesetz, Lagerhaltung, Residenzpflicht und so weiter. Und auch in meinem Bereich, ich bin zuständig für Europa, ist es eher die Kategorie, auch wenn es da relativ blutig zur Sache geht, weil die Todesrate vor den Grenzen relativ hoch ist oder ein aktuelles Beispiel zu nennen, wir machen gerade eine Kampagne, da hätte ich vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren gedacht, dass wir haben Pogrome erlebt, live im Fernsehen, 92, aber dass wir heute jetzt auf der institutionellen Ebene in Europa eine Aufnahmerichtlinie diskutieren. Da geht es um die soziale Ausgestaltung von Asylsuchenden. Ne? Mhm. Einfach nur den Aufenthalt. Aber was kriegst du? Kriegst du Bett, Medizin? Gibt es was zu essen? Essenspaket oder gibt es Bargeld? Und so weiter. In dem Entwurf, der demnächst durchgeht, am 14. Januar steht er zur Abstimmung, sind 6 Haftgründe drin. 6. Ja, also es geht gar nicht so einfach, einen 7. zu finden, also öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einreisesituation an der Grenze, man muss prüfen, Identitätsfeststellung oder auch um die Fluchtgründe vielleicht zu sichern, darf man inhaftiert werden und wenn man in ein anderes europäisches Land überstellt werden soll, weil das Land ja eigentlich zuständig ist für die Asylprüfung. Und es gibt noch einen, also es gibt eigentlich nicht mehr Haftgründe, es gibt eine EU-Richtlinie, guten Montag kriegen die den Friedensnobelpreis, aber die praktisch die Inhaftierung von Asylsuchenden sozusagen zur Norm machen kann. Das wäre an der Stelle undenkbar, so wie es für uns 1990 trotz aller Vorstufen zu Pogrom undenkbar war, dass man eben live sieht, wie Polizei und Feuerwehr ihren Dienst nicht verrichten und der rassistische Mob angreift. Mhm. Und in dem Spannungsverhältnis befinden wir uns heute und wir fangen jetzt, ne, ich will schon den Bezug zu dies herstellen, aber das war immer auch unsere gemeinsame Diskussion, wir fangen jetzt an, neben dem institutionellen Rassismus sozusagen die gesellschaftliche Ebene wieder im Blick zu kriegen. Wolgast war so ein Beispiel. Wie geht man um, also wir hatten vor kurzem eine Diskussion, wo man sozusagen die alten Rassismusstrategien, die ihr vorgelegt habt, 90er Jahren, oder jetzt vierte, fünfte Auflage, wir haben kurz am Telefon drüber geredet, Brandsätze, diese Studien und auch die Konsequenzen, wo man sagt, ja, eigentlich bräuchten wir es aktualisiert, vielleicht mit einem neuen Vorwort, mit der neuen Untersuchung, das kostet sehr viel Geld und das Geld ist nicht da, aber genau das wäre eigentlich nötig, weil es auch damals nötig war und egal, ob die Leute jetzt diskursfest sind oder nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, ich gehöre auch zu den Leuten, aber dass viele eben einfach durch diese Studien, durch die Aufsätze in der Phase sehr stark auch in dieser Antirassismus-Debatte und in dem Kontext auch von rassistischer Gewalt durch euch inspiriert, geschult, gefestigt oder sonst was auch in den Begrifflichkeiten wurden. Und ich wünsche mir natürlich, nicht nur, weil das heute eine Festveranstaltung ist, dass das weitergeht und offiziell geht, muss das mindestens noch 25 Jahre nochmal verschärft. Die Fördertöpfe sollen sich öffnen und sprudeln und die Gedanken werden sicher auch sprudeln. Das ist der Wunsch dazu. Aber wie gesagt, das ist natürlich, von daher war ich, obwohl ich es ein bisschen wusste, als ich vorhin gehört habe, den Bericht, also jetzt einfach, dass es sagt, okay, in einem Land, wo NSU möglich war, wo sozusagen die Pogrome nicht so weit weg sind, vielleicht das Eis sehr dünn ist, wie kann es sein, dass ausgerechnet ein unabhängiges Institut in dieser Form praktisch, gut, weil es so kritisch ist oder so, aber trotzdem stellt man sich schon die Frage, wie kann es sein, dass ihr sozusagen von allen zentralen Fördertöpfen abgeschnitten seid. Wir hatten damals das Glück, wir sind ja ein bisschen ein Jahr nur älter, ne, in der Zeit sind ja viele Institutionen und Organisationen gegründet worden, das war die Zeit 86, 87, 88. Wir hatten irgendwie Glück, dass wir in der Frühphase, obwohl wir doch auch ein sehr randständiges Thema bearbeiten, eine eigene Fördervereinsstruktur oder eine unabhängige Finanzierung peu à peu hingekriegt haben. Also wir haben 15.000 Fördermitglieder, wenn ich deinen Bericht sehe und höre und eure Diskussion, sage ich, okay, auch wenn das stressig ist, in so einem Büro zu arbeiten, es ist eine privilegierte Position. Es sind mittlerweile 25 Teilzeit- und Vollzeit-Hauptamtliche. Und als ich anfing vor 20 Jahren, waren ein halber Hansel mit einer Sekretärin da, das war der Geschäftsführer. Und von daher haben wir sicher andere Rahmenbedingungen, aber wir kämpfen halt doch immer wieder auch um mit dieser Randständigkeit, dass das Thema auch konjunkturell sozusagen phasenweise weggedrückt wurde. Und dass wir jetzt in der Phase, wo jetzt beispielsweise diese Roma-Debatte anfing, de facto ist es eine Roma-Debatte, es geht um Serbien, Mazedonien und es geht um Visumsfreiheit, aber es kommen sofort die alten Reflexe hoch, merken wir, dass wir auf der ersten Ebene sozusagen das Übliche, den kleinen Konter fahren können, Asyl, jeder hat ein faires Recht auf Asylverfahren, menschenwürdige Aufnahme, Rhabarber, aber das ist die zweite Ebene und dann vor allem auch der lokale Antiziganismus oder die lokale rassistische Strategie stehen unsere Initiativen, wir sind ein Netzwerk, relativ ratlos. Ne? Und deshalb werden wir uns kurz draußen unterhalten. Man wünscht sich halt jetzt wieder, dass man diese nicht nur Workshops, aber auch gemeinsame Strategien in der Form, wie es in den frühen 90er Jahren machen konnte, korrigiere mich, dass sowas wieder verstärkt möglich wäre. Also, was ich raus will, und nicht nur, weil es die Feierrede ist, gestern hatten wir einen anderen Feiertag, 20 Tage Asylkompromiss, 20 Jahre Asylkompromiss, also die praktisch, wo Mob und Elite sozusagen sich in weiß ich nicht, 10 Seiten Abwehr ergossen haben, also die Vorstufe zur Grundgesetzänderung. Heute ist es ein erfreulicher Tag und natürlich würde ich mir wünschen, und das ist, denke ich, nicht nur Heikos Wunsch, sondern ich habe das bei den Flüchtlingsräten auch gemerkt und also unserem Bündnispartner auf Landesebene, dass wir Leute wie euch an unserer Seite haben. Davon haben wir immer profitiert. Wir haben oft im Alltag nicht die Zeit oder nehmen uns auch nicht die Zeit zur ordentlichen Reflexion. Und es wäre heute umso wichtiger, ich glaube, wir kommen da in eine sehr komplizierte Gemengenlage im nächsten Jahr. Nicht nur, weil Wahlkampf ist, aber es wird auch ein Wahlkampf gemacht und auch zum Teil in dem Bereich, laut Konservativen, dass es sicher unter veränderten Bedingungen, aber dass es wichtig wäre, dass wir euch munter und unter besseren Voraussetzungen ja, an unserer Seite zu haben. Wir haben euch wirklich sehr viel zu verdanken. In der Hinsicht, es ist ja nicht nur, dass wir da ein Kolloquium machen oder Heiko mit euch Bücher zusammenschraubt. Ich glaube, das Neue läuft auch ganz gut. Sondern dass in unserer Szenerie, und das merkt man gerade in den, weil wir jetzt so viele Jahrestage haben, merke ich halt, dass bestimmte ältere Texte doch eine sehr weitreichende Rolle haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das, was ihr heute beitragt, dass es für uns essentiell ist. Heiko würde sagen, Heiko ist ein sehr emphatischer Bursche und ein wundervoller Weggefährte, aber er würde sagen, ihr seid der Ort der Utopie und wir wollen es auch sein in unserem Bereich und wir sollten versuchen, gemeinsam für die Mehrmenschlichkeit gegen Rassismus zu arbeiten und alles Gute für die nächsten 25 Jahre.